Es geht um das Thema Erweckung. Und die Frage, die wir uns stellen wollen, betest du für Erweckung? Ich lese mal einen Psalm aus Psalm 85. Da steht in Vers 7, willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich in dir erfreue? Lass uns, Herr, deine Güte sehen und gewähre uns dein Heil. Hören will ich, was Gott, der Herr, reden wird. Also mal so die ehrliche Frage, wann hast du das letzte Mal dafür gebetet, dass Erweckung passiert? Ja, dass die Christen mal so richtig wieder brennen, ja? So wie die ersten Christen unterwegs waren. Die waren ein Herz und eine Seele. Da war der Heilige Geist so richtig aktiv, ja? Die beteten im Grunde, dass sich die Balken bogen, ja? Und das ging dann auch in die Breite. Und hier haben wir im Psalm 85 genau auch das Gebet, willst du uns nicht wieder beleben? Beleben, ja, das ist eine Reaktivierung von dem, was Gott uns doch gegeben hat, dieses Leben. Erweckung ist vielleicht noch eine Etage höher, ja. Vielleicht denkst du da an millionenfache Bekehrungen, ja, so wie das zum Beispiel in der Reformation war, ja. Nun, vielleicht müssen wir erstmal den Begriff Erweckung uns kurz angucken. Erwecken kann man eigentlich ja nur jemanden, der noch Leben hat, ja. Also eine Leiche kannst du nicht reaktivieren. Also ist Erweckung im engeren Sinn erst einmal bezogen auf welche, die sich wirklich bekehrt haben. Ich hoffe, dass du das genau weißt. Der Herr Jesus starb für mich, ja. Ich habe meine Schuld ihm gebracht. Ich weiß, er starb für mich. Und vielleicht kannst du dich auch noch erinnern, dass man dann so richtig Feuer und Flamme war. Man war dankbar, der Jesus hat alles gut gemacht. Und dann ebbte das so ein bisschen ab, ja. Deswegen ist die Bitte ja so wichtig um Belebung, ja. Paulus schreibt das in Epheser 5, ja, dass er sagt, wache auf aus den Toten, der du schläfst, und der Christus wird dir leuchten. Klar, ein Schlafender und ein Toter, die sind rein optisch gar nicht so voneinander zu unterscheiden. Ja? Und wenn der Schlafende jetzt ein Christ ist, der den Herrn Jesus als Heiland kennt, aber der irgendwie so eigentlich nur noch für das Irdische lebt, der ist tatsächlich dann überhaupt nicht unterscheidbar von einem Ungläubigen, wenn er genauso lebt. Und das ist traurig. Und deswegen die Bitte, und das fängt bei mir zuallererst an, willst du uns nicht wieder beleben, dass da wirklich etwas passiert? Wie gesagt, so wie bei den ersten Christen. Was war das schön, ja? Ich will mal einen Vers lesen, wie die beteten. Ja, und das wäre doch so schön, wenn auch Gebetsstunden, wo Christen zusammen sind, wo sie sich vielleicht treffen, auch wirklich so ein Feuerwerk wäre, ja, wie das hier in der Apostelgeschichte war. Ich lese mal einen Vers aus Apostelgeschichte, Kapitel 4. Da lesen wir, als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Da müssen wir doch ehrlich sagen, ja, das ist nicht so, ja. Bei mir beim persönlichen Gebet und vielleicht auch in den Gebetsstunden, dass Worthülsen benutzt werden, aber so richtig dieses brennende Herz. Was gibt es denn so für Erweckungsblockaden, ja, dass das eben nicht so passiert? Naja, das erste ist oftmals der Hinweis auf die letzten Tage. Was ja grundsätzlich richtig ist. Ja. Wenn man sagt, ja, weißt du, da kann man heute nicht mehr erwarten, dass da so viel passiert. Und halt die Tage kleiner Kraft, ja. Naja, grundsätzlich stimmt das, dass wir sicherlich nicht davon ausgehen können, dass wir nochmal eine Riesenerweckung mit vielleicht in der Folge tausende Bekehrungen, wie das am Anfang der Apostelgeschichte war, eine Predigt, 3000 an einem Tag, was wäre das schön, ja. Aber andererseits ist das vielleicht auch manchmal so eine Alibi-Entschuldigung, so nach dem Motto, naja, es nutzt sowieso nichts, weil es sind ja die letzten Tage. Hat der Herr sich verändert? Bitten wir wirklich darum? Der Herr Jesus sagt es doch in Matthäus 7, Vers 7. Bittet und es wird euch gegeben. Es ist vielleicht das Erste, dieser Hinweis auf die letzten Tage. Zweitens denke ich, die mangelnde Heiligkeit. Ja? Wenn wir Erweckungen im Alten Testament sehen, bei Hiskia, bei Josia, dann war das geprägt davon, dass zunächst einmal aufgeräumt wurde. Weil Gott nur da wirklich Erweckung schenkt, wenn alles, was nicht zu ihm passt, wegkommt. Stellen wir uns vor, wir wohnen in einer Wohnsiedlung, die so im Laufe der Zeit ziemlich runtergekommen ist. Ja? Und dadurch, dass die Müllabfuhr nicht mehr kommt, schmeißt jeder seinen Müll irgendwie rein auf die Straße und irgendwie werden auch die Häuser nicht mehr gepflegt. Und jetzt meldet sich ein Adliger an, der in diese Wohnsiedlung einziehen will. Und alle freuen sich. Wow, jetzt haben wir mal einen Promi in unserer Siedlung. Aber als der dann durch die Straßen fährt, sagt er sich, also hier auf keinen Fall. Und so war das auch bei den Erweckungen, dass Gott bei einem geheiligten Volk durch seinen Geist wirkt. Und so war das, dass dann ja wirklich aufgeräumt wurde. Der Müll musste weg. Und da auch die Frage, wie sieht das bei mir aus? Ja? Muss da vielleicht auch viel erst einmal weg? Ja? Vielleicht mangelnde Vergebungsbereitschaft auch innerhalb der Gemeinde, der Versammlung, Brüdern gegenüber. Vielleicht ungerichtete Sünde, die lässt man so ein bisschen schleifen. Und dann spürt man, es ist wie Fahren mit angezogener Handbremse. Ja? Das muss weg. Das ist das Zweite. Das Dritte ist oftmals der Hinweis, ja, das bringt ja Unruhe, wenn dann welche von außen dazukommen. Ja? Man möchte doch lieber so seine Ruhe haben. Ja? Naja, das erinnert so ein bisschen an Laodicea, findest du nicht? Wo auch gesagt wurde, wir haben ja alles, ja, wir brauchen nichts. Natürlich ist das so, wenn man vielleicht auch Menschen von außen reinholt, dass es Unruhe gibt. Auch in Apostelgeschichte 6 lesen wir das, als die Zahl der Jünger sich mehrte, diese junge Gemeinde in Jerusalem, da gab es dann auf einmal auch Spannungen. Aber die konnten gottgemäß gelöst werden und dann wuchs das Wort weiter. Und ein vierter Punkt ist, scheint mir tatsächlich das mangelnde Gebet zu sein. Wann habe ich das letzte Mal wirklich dafür gebetet, dass ich selbst neu erweckt werde? Vielleicht ein junger Gläubiger, von dem ich sehe, der hat richtig Potenzial. Wäre schön, wenn der immer brennt für den Herrn. Oder für einen Ungläubigen wirklich intensiv zu beten, dass er den Herrn findet. Es gibt ja so schöne positive Beispiele. Ich denke da auf der einen Seite an Hiskia. Der machte das so, dass er eben die Türen öffnete von dem Tempel, nachdem er wiederhergestellt war. Und dann konnte dort wieder neu gebetet werden. Er war ein Musterbeispiel für Gebet. Und wir lesen dann in 2. Chroniker 30, Vers 17, dass ihr Rufen gehört wurde und ihr Gebet kam in seine heilige Wohnung. Ich möchte noch ein Beispiel nennen. Das ist der Daniel. Eins der beeindruckendsten Gebete. Das ist der Daniel. Ich lese mal aus Daniel 9. Er war nämlich derjenige, der jetzt auch dort war in Babel und wusste, die Zustände im Volk sind so schlecht. Und so ist es bei uns heute auch, wenn wir um uns schauen. Und dann sehen wir, wie er betet, dass er die Sünden bekennt in Daniel 9 und dass er sich komplett darunter stellt. Er sagt, ich betete zu dem Herrn, meinem Gott, ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott. Vers 5, wir haben gesündigt und verkehrt und gottlos gehandelt. Wir haben uns empört und sind von deinen Geboten und von deinen Rechten abgewichen. Wenn wir in die Christenheit schauen oder auch in unsere Mitte, in unser eigenes Leben, haben wir das nicht auch zu beten? So wie der Daniel hier auf seinen Knien liegt. Und auf der anderen Seite sehen wir weiter hinten, dass er doch Gott auch daran erinnert, dass Gott doch antworten muss, um seinem großen Namen und seine Ehre ja wirklich zu verteidigen. Wir lesen hier Vers 17, höre unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Weiter unten, Vers 19. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle, zögere nicht um deiner selbst willen. War nicht dieses Gebet von Daniel die Initialzündung, dass dann auch welche von den Juden wieder zurück nach Jerusalem gehen konnten, um dort den Tempel wieder aufzubauen? Natürlich wirst du sagen, das war ja vorhergesehen, tatsächlich. Das ist ja auch das, was der Daniel hier beim Propheten Jeremia gelesen hat. Ja? Dass 70 Jahre nach der Gefangenschaft der Chores erweckt würde, Jeremia 25. Und auch in Jesaja 44 lesen wir das. Ja, das ist so. Auf der einen Seite die Vorhersehung Gottes. Aber wartete Gott nicht gewissermaßen darauf, dass durch den Daniel auch die richtige Haltung da war, nämlich der Demütigung, des Gebetes, der Sehnsucht danach, dass doch wirklich es anders werden soll. Und deswegen ist er so ein schönes Beispiel. Nochmal die Frage, betest du für Erweckung? So wie ein Daniel? Wir lesen Jakobus 5, das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Vielleicht nimmst du dir vor, für einen Gläubigen zu beten, dass er doch neu belebt wird. Vielleicht einen Ungläubigen, dass er den Herrn findet. Und zuallererst ja, bei dir selbst, bei mir selbst. Der Herr Jesus fordert uns dazu auf, dass wir beten. In Jakobus 4 lesen wir, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und deshalb, auch bezogen auf Erweckung, vielleicht der Impuls, so wie wir es im Psalm 85 gelesen haben, belebe uns, Herr. Wenn das unser Gebet ist, unsere Sehnsucht, dass Menschen sich noch retten lassen, dass Gläubige wieder neu ihrer wahren Bestimmung leben und dass von uns aus doch auch etwas, so wie bei Hiskia zum Beispiel, wie bei Daniel, hinausgetragen wird in das Volk Gottes und dann in die Welt. Was wäre das schön? Herr, belebe du.